Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Die zweite Seligpreisung, über die wir heute nachdenken wollen, sie spricht mitten hinein in unsere Gemeindetrauer um unseren Paul, der so plötzlich aus unserem Leben gegangen ist. Glückselig sind die Trauernden. Wie kann ein Trauernder, ein Leidtragender glücklich sein? Wenn wir jemanden verlieren, den wir lieben, wie können wir da glücklich sein? Es wird ja gesagt, die Zeit heilt alle Wunden. Und ich glaube, wenn es um etwas Triviales geht, wie zum Beispiel, wenn der VfB mal wieder ein Spiel verliert, dann stimmt vielleicht oder wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, dieses Sprichwort aus dem Volksmund. Aber wenn es um das Leben geht, um unser Leben, bin ich mir nicht so sicher, ob der Spruch so zutrifft. Die tiefen Wunden unserer Seele, die wirklichen Verluste, die schweren Verletzungen in unserem Innern, die heilen oft nicht mit der Zeit. Jeder von uns will glücklich sein. Das haben wir schon letzten Sonntag besprochen, als wir anfingen, über diese Predigtreihe, über die erste Seligpreisung nachzudenken. Glücklich sind, so beginnen die Seligpreisungen, die wir betrachten wollen in dieser Predigtreihe. Und ich würde gerne diese Seligpreisungen aus der Bergpredigt, dieser wichtigsten, größten Predigt, die hier gehalten wurde, bezeichnen als Wegweiser zu einem glücklichen Leben. Aber der Weg zu dieser Glückseligkeit ist grundverschieden von dem Weg, den unsere Gesellschaft als Weg zum Glück vorstellt. Aber Tozer, der beschreibt das so: Wollte man jemanden, der die Menschen nicht kennt, eine ziemlich genaue Beschreibung der menschlichen Rasse vermitteln, dann wäre es am einfachsten, man würde die Seligpreisungen nehmen, sie herumdrehen und sagen, sieh her, so ist der Mensch. Denn das genaue Gegenteil der Tugenden, die in den Seligpreisungen beschrieben werden, bestimmt das Leben und das Verhalten der Menschen. Was verstehen die Menschen in unserer Kultur unter Glück? Wie könnten zum Beispiel die 8 Deutschen und vielleicht auch die 8 Schweizer Seligpreisungen heißen? Habt ihr irgendwelche Vorstellungen oder Vorschläge? Glückselig sind die Gesunden. Zum Beispiel, glückselig sind die Wohlhabenden, die Geld haben, die ihre Schäflein im Trockenen haben, auch wenn die Inflation wehtut. Glückselig sind die Macht haben. Glückselig sind die gut aussehen. Wie viel Zeit haben wir heute Morgen verbracht, um jetzt hier im Gottesdienst gut auszusehen? Glückselig sind, die sich immer gut fühlen. Glückselig sind, die das tun können, was sie wollen. Glückselig sind, die viel reisen können und sich dabei erholen. Glückselig sind, die immer gut drauf sind und unterhalten werden. Wir leben ja in einer Unterhaltungskultur. Glückselig sind, die Leiden vermeiden können. Keiner von uns will leiden. Wir hassen Schmerzen. Und meine Frau sagt mir, ich sei ziemlich wehleidig. Und ich bin leidensscheu. Gibt es jemanden, der das hier nicht ist? So könnten vielleicht die Seligpreisungen unserer Gesellschaft klingen, aber ist das wirklich das wahre Leben? Wir wissen alle, das Leben verläuft oft anders. Ein Heuballen löst sie aus einem Hänger und verletzte unseren Paul tödlich. Ein Autofahrer übersah eine rote Ampel und verletzte meinen Vater vor 19 Jahren tödlich. Vor ein paar Jahren habe ich die wahre Geschichte von Jerry Sitzer gelesen, damals noch Professor an einer christlichen amerikanischen Universität. Jerry und seine Familie, sie hatten einen Besuch gemacht. Ungefähr 20.15 Uhr wollten die Kinder nach Hause fahren und so gingen sie zu ihrem Auto, stiegen ein, schnallten sich an und fuhren los. Es war schon dunkel. Ungefähr 10 Minuten, nachdem sie losgefahren waren, sah Jerry in der Entfernung ein entgegenkommendes Auto, das sehr schnell fuhr. Er bremste ab in einer Kurve, aber das andere Auto bremste nicht ab, rammte mit voller Geschwindigkeit den Kleinbus. Der Fahrer dieses Wagens und seine Frau, die diesen Unfall verursachten, waren beide betrunken. Mit ungefähr 140 km/h stießen die Fahrzeuge da zusammen. Sitzer beschreibt die Unfallszene so: Ich erinnere mich, die ersten Augenblicke nach dem Unfall verliefen in Zeitlupe. Sie sind in meiner Erinnerung mit einer furchtbaren Lebendigkeit eingefroren. Nachdem ich wieder zu Atem kam, drehte ich mich nach hinten, um den Schaden zu überblicken. Die Szene war chaotisch. Ich erinnere mich an die entsetzten Gesichter meiner Kinder, an das Horrorgefühl, welches über mich kam, als ich die bewusstlosen, gebrochenen Körper sah von Lydia, meiner Frau, meiner 4 Jahre alten Tochter Diana Jane und von meiner Mutter Grace. Ich erinnere mich, dass ich Katrin, meine 8-Jährige, David, meinen 7-Jährigen und John, meinen 2-Jährigen, durch die Fahrertür, die einzige Tür, die noch aufging, nach außen beförderte. Ich erinnere mich, wie ich ihnen den Puls fühlte, wie ich es versuchte, mit Mund zu Mund beatmen, um den Sterbenden zu retten und die Leidenden zu trösten. Und ich erinnere mich an das Panikgefühl, das durch meine Seele fuhr, als ich ansehen musste, wie meine Frau Lydia und meine Mutter Grace und die kleine Diana Jane vor meinen Augen starben. Ich erinnere mich an das Chaos und den Wirbel der Unfallszenen in jener Nacht. Leute schrien, Warnlichter leuchteten, die Sirenen der Krankenwagen heulten, ein Hubschrauber landete, hinter uns ein Riesenstau. Die Notfallärzte taten das menschlich Mögliche, um uns zu helfen. Ich weiß noch, wie mir damals langsam bewusst wurde, dass ich bald in eine Dunkelheit versinken würde, aus der ich vielleicht nie mehr als ein geistig gesunder, normaler, gläubiger Mensch herauskommen könnte. In einem Augenblick wurde das Leben weggefegt, das ich für so viele Jahre geliebt und geschätzt hatte. In einem Augenblick war meine Familie, die ich lieb hatte und versorgte, fast ausgelöscht. Die Frau, mit der ich 2 Jahrzehnte verheiratet war, war tot. Meine innig geliebte Diana Jane, unser 3. Kind, war tot. Und meine Mutter, die mich geboren und erzogen hatte, war tot. 3 Generationen tot in einem Augenblick. In eine solche Welt hinein sagt Jesus, glückselig sind die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Klingt das befremdend? Die deutschen und schweizerischen Seligpreisungen, die wir vorher so gesammelt haben, glückselig sind die Gutaussehenden, die Gutfühlenden, die Gutverdienenden, die Gutgelaunten. Das sind Aussagen, die wir nachvollziehen können, oder? Aber als Jesus sagte, glückselig sind die Leidtragenden, da muss das in den Ohren der Jünger und der Umstehenden sehr, sehr fremd geklungen haben. Was meinst du da, Jesus? Wie sollen wir das verstehen? Zum Leben, zum echten Leben in dieser Welt, liebe Geschwister, das wissen wir alle, gehört das Leiden hinzu. Wir verdrängen das. Aber es gehört zum Leben dazu. Und es ist wichtig, dass wir das einfach annehmen. Was bedeutet es zu trauern? Ich würde das mal so umschreiben. Menschliche Trauer ist das tiefe Empfinden von Schmerz oder Kummer als Reaktion auf einen Verlust oder eine Enttäuschung. Das Trauern, eine Erfahrung ist, durch die wir alle gehen müssen, hat mindestens drei Gründe. Trauer ist zunächst mal einfach Teil des Lebens. Und es ist ungesund, sondern, und es ist nicht ungesund, sondern es ist gesund zu trauern, wenn wir zum Beispiel einen lieben Menschen verloren haben. Jesus weinte am Grab des Lazarus. Manche Theologen meinen ja, er hat ja eigentlich nicht wegen des Todes des Lazarus geweint, denn er wusste ja schließlich, dass er auferstehen würde. Er hätte vielleicht nur geweint wegen des Unglaubens der Menschen dort. Und ich glaube, er weinte wahrscheinlich wegen beidem. Dem Tod und dem Unglauben. Die Szene am Grab des Lazarus, sie zeigt eindeutig, dass Jesus, der Gottmensch, mitfühlend und emotional reagierte. Auch Gott, der Vater, trauert und empfindet Schmerzen für uns und mit uns als unser himmlischer Vater. So wie jeder Vater das empfinden würde, wenn sein Kind Leid und Verluste erfährt. Trauern ist ein natürlicher Prozess, der eigentlich gesund ist, wenn wir einen Verlust erlitten haben. Wir alle trauern, weil wir etwas verloren haben, was wir lieben. Wenn ich etwas liebe und es verliere, dann ist das ganz normal, dass ich über den Verlust trauere. Und Verluste gehören zum Leben in dieser gefallenen Welt. Sogar die Schöpfung seufzt, klagt, stöhnt in dieser gefallenen Welt, Römer 8, und sehnt sich danach, frei zu werden von der Vergänglichkeit. Und zurzeit hören wir jeden Tag in den Nachrichten, welche schmerzhaften Dinge sich Menschen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zufügen. Und dann lehrt uns die Bibel, dass von dem Augenblick unserer Geburt an unser Körper einem Prozess des Verfalls unterworfen ist und falls unser Herz nicht vorher kommt, in Tod und Verwesung enden wird. Wir hoffen, wenn wir nur die richtige Medizin haben und die entwickelte Technologien, dass wir das älter werden, so gut es geht, verzögern können. Aber die Realität ist, seit 2 Wochen tut mir mein Arm weh. Und unlängst hat mir ein Arzt vielleicht auch ein bisschen im Spaß gesagt, dass mein Verfallsdatum auch schon überschritten sei. Also das war weder Dr. Hermann noch Dr. Friedemann, bloß damit hier keiner falsche Assoziationen macht. Aber wisst ihr, ich kann nicht sagen, Herr, warum tut mir mein Arm so weh? Oder warum lässt du das zu, dass mein Rücken mir schon wieder weh tut? Mal ganz ehrlich, was würden wir sagen, wenn Gott dann antworten würde, nun möchtest du, dass ich dich jetzt schon zu mir in den Himmel nehme? Würden wir das sofort sagen, ja, vielleicht manche würden das so sagen können, aber ich weiß nicht, ob wir das alle so sofort raus sagen könnten. Ja, ich bin bereit, sofort. Wenn wir auf dieser Erde lang genug sind, dann werden wir diese und jene Beschwerden bekommen. Wir werden körperliche Schmerzen erfahren, weil dieser Körper nicht ewig leben kann. Und das wegen der Sünde. Auch das Verlieren unserer Gesundheit, unserer Vitalität ist Teil des Lebens in einer gefallenen Welt. Und dann sind auch unsere eigenen sündigen Entscheidungen oft die Ursache für viele Schmerzen. Mit anderen Worten, was ich hier versuche zu sagen, ist Folgendes. Wer tief liebt, der wird auch tief leiden. Wenn wir also nie wirklich leiden wollen, dann können wir auch nicht wirklich lieben. Wisst ihr, das alte Udo Jürgens Lied, ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und Glück für alle Zeiten. Es besingt eine Utopie. Danach sehnen wir uns alle in dieser gefallenen Welt. Aber das gibt's nichts. Liebe ohne Leiden. Wenn wir die Freude einer Liebesbeziehung erfahren wollen, müssen wir auch damit rechnen, wenn diese Beziehung aufhört oder gestört wird, zu leiden, zu trauern. Jerry Sitze ist sicherlich ein Mann, der viel qualifizierter ist, über solch ein Thema zu sprechen, als ich das bin. Er hatte 3 Familienmitglieder in jener entsetzlichen Nacht verloren. Aber er schreibt Folgendes. Er sagt, Schmerzen sind eine Gabe, ein sicheres Zeichen, dass wir am Leben sind. Nur die Toten fühlen keine Schmerzen. Und das schließt die toten Menschen ein, die zwar noch leben, doch weil sie schon so lange Liebe, Güte und Trauer ablehnen, die Fähigkeit verloren haben, überhaupt noch etwas zu fühlen. Wenn wir also frei sein wollen von allen Schmerzen, dann ist das die Richtung, in die wir gehen müssen. Und ich nehme an, keiner von uns möchte so tot sein, dass er keinen Schmerz des Verlusts mehr fühlt. Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden. Weil ich glaube, als Jesus die Menschen sah, einschließlich seiner Jünger, sah er eine Menge gebrochener, leidtragender Menschen. Einige sind sogar der Meinung, dass Jesus hier mit dieser Aussage keine menschliche Traurigkeit meinte, sondern ausschließlich darüber redete, dass die getröstet werden, die über ihre Sünden trauern. Bestimmt hatte Jesus auch diese Art von Trauer im Sinn, aber ich zweifle nicht daran, dass er auch unsere menschliche Trauer meinte. Jesus sah vor sich diese Menschen, die alle Leid trugen. Er sah traurige, zerbrochene Leute. Er schaute in ihre Augen. Und als der allwissende Gott wusste, er alles über ihr Leben. Er weiß auch heute all die Dinge, die dich belasten, die ich nicht weiß. Er weiß, welchen zerbrochenen Träumen du schon dein ganzes Leben nachtrauerst. Es ist nicht meine Absicht, schmerzhafte Erinnerungen aufzuschüren. Aber ich möchte uns nur zeigen, es gibt Trost. Es gibt Trost auf der Rückseite von Trauer, wenn wir Jesus erlauben, dass er uns berührt und tröstet. Trauer ist etwas, was wir alle erfahren werden. Und Gott lässt Leiden und Schmerzen und Verluste zu. Und deshalb werden wir alle trauern. Vielleicht haben wir schon gedacht, warum setzt Gott dem ganzen Leid auf dieser Erde nicht ein Ende? Dann gäbe es keine Trauer. Nun, wenn Gott allen Schmerz und alles Leid beseitigen sollte, dann müsste er alle Sünde beseitigen. Und das würde bedeuten, dass er uns eliminieren müsste. Verstehen wir das? Zumindest müsste er uns beseitigen, so wie wir uns kennen, das heißt als geistliche Wesen, die im Bilde Gottes geschaffen sind und die eine gewisse Freiheit haben zu wählen. Wir sind umgeben von Leuten, die im Bilde Gottes geschaffen wurden, geistliche Wesen, die aber von der Sünde verdorben sind, die Schmerzen erleiden, aber auch Schmerzen zufügen. Und ich denke manchmal, letztlich ist selbst der Tod ein Segen, weil er unsere Seele befreit von einem gefallenen, sündigen Leib, damit wir ewiges Leben in einem Herrlichkeitsleib erfahren können, einem Leib, der keine Schmerzen kennt. Ein neues Leben, ein neuer Leib, ein neues Heim. Das verheißt uns die Bibel auf ewig. Weil Gott also einen klaren Plan für unser Leben hat, sollten wir ihm nie vorwerfen, dass er uns nicht liebt. Es geht also nicht um die Frage, gibt es einen liebenden Gott angesichts des Leides und der Schmerzen, sondern die Frage lautet, wenn es einen Gott gibt, der mich liebt, was kann ich erwarten? Und ich bin der Meinung, mindestens zwei Dinge. Erstens, ich darf erwarten, dass er mich tröstet, laut dieser Seligpreisung, in dieser gefallenen Welt des Schmerzens. Und zweitens, ich kann erwarten, dass er mir ein Leben ohne Schmerzen, Leid und Tod zusichert. Auch das hat er getan. Er bietet uns beides an. Und das bringt uns eben zu diesem zweiten Teil der Seligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Es besteht ein großer Trost darin, dass Gott sich um uns sorgt. Wie kann ich wissen, dass es Hoffnung und Trost für mich gibt? Vor einer Woche hörten wir darüber, dass der erste Schritt zu einem glücklichen Leben der ist, zuzugeben, ich kann nicht aus eigener Kraft. Aber das Zweite, das führt uns dahin, dass wir sagen, ich komme zu dir und ich will dir alles hinlegen. Ich will dir alles weihen, meine ganzen Verletzungen, mein ganzes Leben, meine ganze Sünden. Hilf du mir, Herr, du kannst helfen. Ich kann nicht, aber du kannst. Du bist derjenige, der kann, der mich auch trösten kann. Ich möchte uns noch drei Dinge in Erinnerung rufen über unseren Gott. Gott sorgt sich um uns, wenn wir leiden. Schauen wir uns mal diese Verse aus Jesaja 61 an. Da hören wir eine wunderbare Wahrheit über unseren Gott. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Eichen der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Wow. In anderen Worten sagt uns Gott hier, ich weiß, das Leben, es ist schmerzhaft. Ich kenne deine Verletzungen und dein Leiden, aber ich möchte dein Gott sein, der dein gebrochenes Herz verbindet, der den Elenden frohe Botschaft bringt, der den Gebundenen Befreiung schenkt. Viele von uns fühlen sich in manchen Umständen oder Situationen eingekerkert. Sie fühlen sich nicht frei, weil dauernd alte Verletzungen hochkommen. Andere haben Probleme mit unterschiedlichen Gebundenheiten. Das kann von irgendwelchen Essgewohnheiten bis hin zu irgendwelchen gedanklichen, sexuellen Dingen sein und gehen. Und vielleicht hat sich manche schon gefragt, werde ich jemals davon frei? Wir haben einen Gott, der uns sagt, ich will die gebrochenen Herzen verbinden, ich will die Gebundenen befreien und die Trauernden trösten. Wir sind Gott nicht egal, meine Lieben. Er kümmert sich um uns. Und wo sehen wir am klarsten, am deutlichsten, wie sehr Gott sich um uns kümmert? Wohin müssen wir hinsehen? Ans Kreuz. Es gibt in der ganzen Menschheitsgeschichte keinen anderen Gott, der seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, um an einem Kreuz zu sterben für dich und für mich und die Last deiner und meiner Sünden zu tragen. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn auf diesen verdorbenen Planeten mit all seinem Leid und all seinen Schmerzen als Folge der Sünde. Und sein Sohn, er wurde an ein Kreuz genagelt. Gott hat das so geführt, weil er dich und mich liebte. Und wenn du also inmitten einer leidvollen Situation versuchst, dich zu fragen, kümmert sich Gott wirklich um mich? Dann könnte die Antwort sein, es fühlt sich vielleicht in der entsprechenden Lage, in der du gerade dich befindest, nicht so an. Aber schau aufs Kreuz. Vergiss nie das Kreuz. Gott kümmert sich um uns und er möchte trösten. Zweitens, Gott hat einen Plan. Hören wir mal auf folgenden Vers und vielleicht weiß jemand, aus welcher Feder er stammt. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer sagt das? Höre ich Hiob? Ja genau, Hiob sagt es. Hiob 42, Vers 2. Ein Mann, der mehr über Leiden und Schmerzen wusste, als wir alle zusammen. Hiob war ein Mann, der erleben musste, wie seine ganze Familie ausgelöscht, sein ganzes Vermögen weggeblasen wurde und dazu noch seine eigene Gesundheit auseinanderfiel. Hiob, ein Mann, der wusste, was Leiden bedeutet. Er sagt am Ende seines Buches, Gott, ich weiß, du hast einen Plan und ich will dir vertrauen, weil hinter all meinem Leiden liegt eine göttliche Absicht. Noch eine dritte Wahrheit über unseren Gott. Wir haben gesehen, er kümmert sich um die Seinen, er hat einen Plan. Drittens, er gibt uns das, was wir brauchen. Ich liebe Psalm 68, es ist ein Psalm Davids. Diejenigen von uns, die vielleicht keine gute Beziehung zu unserem Vater hatten oder ihren Vater nie wirklich gekannt haben, weil er entweder abwesend war oder weil sie einfach keinen Vater hatten, sind das ganz, ganz tröstende Worte. Ich möchte uns mal vorlesen, was Gott zu denen sagt, die keine richtige Beziehung zu ihren Vätern hatten. Er sagt, ich werde ein Vater den Vaterlosen sein und ein Anwalt für die Witwen. Gott ist es, der dem Einsamen ein Zuhause gibt. So heißt es in dem nächsten Vers. Menschen, die einsam sind, die leiden und trauern, vielleicht wegen einer Scheidung, wegen einer zerbrochenen Freundschaft, einer gebrochenen Liebe, einem Verlust, einer Enttäuschung. Gott ist es, der den Einsamen ein Zuhause gibt. Ich befreie die Gefangenen, ich schenke ihnen Glück oder Wohlergehen. Aber die Widerspenstigen, die bleiben in der Dürre. Und dann Vers 20, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ist uns das bewusst? Wir tragen die nicht alleine. Wenn wir Gottes Kinder sind, der Geist Gottes wohnt in uns. Er ist Gott in uns und er trägt unsere Last mit. Ja, er, Gott, ist unsere Rettung. Das sind wunderbare Verse, meine Lieben. Und dann noch Vers 35. Erkennt Gottes Herrschaft an. Über Israel erstreckt sich seine Majestät und seine Macht über alle Wolken hinaus. Ehrfurchtsgebietend bist du, o Gott, in deinem Heiligtum. Der Gott Israels verleiht Macht und Stärke seinem Volk. Gelobt sei Gott. Unser Gott gibt uns das, was wir brauchen. Er kommt unseren Nöten entgegen. Eine vierte Wahrheit über unseren Gott. Gott will aus Leiden Gutes hervorkommen lassen. Er lässt manchmal offensichtlich Leid zu, aber er will aus Leiden etwas Gutes machen. Ich denke, Johnny Eckerson, diese Frau, wir kennen vielleicht ihre Geschichte, die seit ihrem 19. Lebensjahr, 17. Lebensjahr gelähmt war und auch heute noch lebt. Ich glaube, sie ist mittlerweile über 70. Sie hat mal gesagt, Gott hasst Schmerzen, aber er liebt, was er damit erreichen kann. Hören wir nochmal auf Hiob, Kapitel 42, die Verse 10 bis 12. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat, und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und jetzt hören wir genau hin. Vers 11, da kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm ein jeder eine Kesita, das ist also eine Münzeinheit, und jeder einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Meine Lieben, das ist Hoffnung. Das ist das Herz Gottes. Aber ich finde es so faszinierend, hier zu sehen, wie Gott tröstet. Es heißt hier nämlich nicht, dass Gott aus dem Himmel herunterkam, um mit Hiob zu essen und ihn zu trösten. Was haben wir gelesen? Seine Brüder und Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, die kamen zu ihm und sie aßen zusammen und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme, sie trösteten ihn, sie gaben ihm und so weiter. Und der Herr segnete. Merken wir also, Gott segnet, aber er möchte dich und mich dabei gebrauchen. Er möchte es durch dich und mich tun. Und ich glaube, ein Grund, warum Gott manchmal auch Leiden und Schmerzen in unserem Leben zulässt, hat damit zu tun, damit wir lernen, wie wir einander im Leid tragen und helfen können. Und er arbeitet jetzt durch den Leib des Christus. Das ist die Gemeinde, das sind wir. Vielleicht denkt man manchmal, ja, Gott hat noch nie seinen Arm wirklich um mich gelegt. Ich habe schon so viele schwierige Zeiten erlebt, aber Gott blieb immer abwesend. Ich möchte uns heute daran erinnern, Gott umgibt uns auch in der Person des Christus durch die Person seines Leibes, der Gemeinde. Und wenn wir als Geschwister, als Gemeinde versäumt haben, den einen oder anderen zu lieben und zu trösten in seinem Schmerz, dann können wir Gott nur bitten, dass er uns vergibt. Wir alle sind schwach, wir sind bedürftig. Manchmal tun wir, was wir tun, was wir nicht tun sollten. Und manchmal versäumen wir Dinge, die wir tun sollten. Aber ich weiß, es gibt auch hier in der Gemeinde Geschwister, die ihren Arm um mich schon gelegt haben und sicherlich auch um dich, die bereit waren zuzuhören, mitzutragen, mit dir zu weinen, dich geliebt haben und dich getröstet haben. Und so möchte uns Gott haben, dass wir in seinem Leib der Gemeinde eng verbunden sind. Aber die letzte große Tröstung, die werden wir erfahren, wenn wir daheim beim Vater sein werden, in der Ewigkeit. Durch den Glauben an Jesus Christus kann man sich des Himmels sicher sein. Und deshalb ist die Lehre von dem Himmel eine sehr, sehr große Ermutigung für uns. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Gott erwartet nicht von uns, dass wir nicht trauern. Aber er will nicht, dass wir trauern wie die Menschen, die keine Hoffnung haben, die nicht verstehen, dass es einen Retter gibt, der für unsere Sünden gestorben ist und der auferstanden ist und der uns eine Heimat garantiert, weil er bewiesen hat, es gibt Leben nach dem Tod. Geschwister, das führt uns zu der unversiegbaren Quelle der Hoffnung, die wir alle haben. Und auch zu der geistlichen Art von Trauer. Es gibt ja eine Art von Trauer in der Schrift, die sehr heilsam ist. Und das ist die Trauer über unsere eigene Sündhaftigkeit. Wenn ich das erkenne, was mein Herr für mich getan hat, wie sehr er mich liebt und wie er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und ich dann eine Trauer empfinde über meine Sünden. Trauer über meine Sünde ist das starke Verlustempfinden, das ich habe, wenn ich nach einer Sünde weiß, dass meine Beziehung zu meinem geliebten Herrn gestört ist. So habe ich diesen Gedanken zusammengefasst. Wenn ich weiß, ich habe meinen Gott durch das, was ich gerade gedacht habe oder was ich getan habe oder was ich gesagt habe in dieser entsprechenden Situation eben nicht geehrt und mir das dann leid tut. Ich bin sicher, wenn wir am Ende eines Tages uns manchmal einer gründlichen Selbstprüfung unterziehen, dann führt das oft zu dieser Art von Trauer über unsere Sündhaftigkeit. Wenn wir unsere Motive nachdenken, über unsere Reaktionen, dann können wir gar nicht anders, als mit Paulus auszurufen: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem todverfallenen Leibe? Aber als Kinder Gottes wissen wir zugleich von der Quelle der Hoffnung, und das ist die Vergebung und die Freiheit, die wir empfangen durch die Gnade Gottes. Wenn ich verstehe, meine Sünden können vergeben werden und ich kann frei werden von den Fesseln der Sünde und ein neues Leben leben. Wenn ich begreife, dass ich das durch die Gnade Gottes haben kann, durch das Erlösungswerk vom Kreuz, wenn ich erkenne, dass meine Sünden Gott traurig machen, so wie die Sünde unserer Kinder uns traurig machen und uns Schmerzen zufügen, dann kommen wir vor Gott trauernd, aber auch bereit, Veränderung zu erfahren und verändert zu werden. Geschwister, wenn wir so mit dieser Art von Traurigkeit, ich nenne es mal geistliche Traurigkeit, zu Gott kommen, erfahren wir Freiheit. Ich erinnere noch an die Worte des Paulus an die Korinther, 2. Korinther 7,10. Denn das gottgemäße Trauern oder die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Betrübnis nach Gottes Willen, die führt uns zur Buße, dass ich sagen kann: Herr, du kennst mich, du weißt, was ich wieder verbockt habe. Aber ich weiß, dass ich zu dir kommen kann und dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wenn wir über unsere eigene Sünde trauern, wenn wir überhaupt wegen der Sünde in dieser Welt traurig sind und Schmerz empfinden, werden wir von unserem Herrn getröstet werden. Weil der Heilige Geist, er ist der große Tröster und er zeigt uns unseren Herrn Jesus, der für alle Sünde, für allen Schmerz gestorben ist und dieses Leid auf sich genommen hat. Und er ist der große Hohepriester, der für uns eintritt und durch den wir vor Gott bestehen können. Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir einige Augenblicke im stillen Gebet verweilen. Und wir wollen da einfach unserem Herrn alles sagen, was uns belastet. Vielleicht auch unsere Schmerzen, unsere Trauer. Der Schmerz eines zerbrochenen Traumes vielleicht. Auch der Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen. Vielleicht ist es auch eine Sünde, von der niemand weiß, aber in deinem neuen Herzen willst du sie aufgeben. Sage sie unserem Herrn. Lasst uns in der Stille beten.